SRF 1.
Uhr. Willkommen zum Rendezvous am Mittag, heute mit diesen Themen. Krach mit Zulieferern. Beim VW-Konzern stehen Produktionsstraßen still. Dann von der Geisterstadt zum posierenden Zentrum. Nach dem Konkurs siedeln sich in Detroit wieder Firmen an. Fast täglich geht ein neues Restaurant auf, erzählt dieser Geschäftsmann.
The atmosphere downtown has changed a lot. There's new businesses, new restaurants constantly opening, so I think it's going to just continue to get better.
Detroit rappelt sich auf, dazu unsere Reportage. Und im Tagesgespräch um 1, kurz vor Schluss der Olympischen Spiele, hat die Schweizer Delegation mit 5 Medaillen ihr Mindestziel erreicht. Mehr aber nicht. Wir ziehen Bilanz mit Swiss Olympic Direktor Roger Schneck. Im Studio sind Brigitte Kramer und Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
In Deutschland hat der VW-Konzern angekündigt, vor Gericht gegen zwei Unternehmen vorzugehen, die ihre Lieferungen verweigern. Wegen eines Streits mit VW liefert gegenwärtig eine Firma keine Sitzbezüge, eine andere keine Getriebeteile. Ein Grund für den Lieferstopp sind laut der Süddeutschen Zeitung offene Rechnungen. Wegen des Lieferstopps laufen laut VW mehrere Modelle nicht wie gewohnt vom Band. Man habe bereits in verschiedenen Werken für 7.500 Angestellte Kurzarbeit einführen müssen. Weiteren 12.500 Beschäftigten drohe dasselbe. Die türkische Regierung senkt ihre wirtschaftlichen Ziele. Das bisher erwartete Wirtschaftswachstum von 4.5% in diesem Jahr könne nicht erreicht werden, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Mehmet Simsek im türkischen Staatsfernsehen. Nach dem gescheiterten Militärputsch im Juli ist der Tourismus in der Türkei eingebrochen. Hinzu kommen Firmenkonkurse und viele faule Kredite bei den Banken. Die Ratingagentur Standard & Poor's stuft die Türkei als Hochrisikoland ein. In den USA hat der umstrittene Fahrdienstvermittler Uber eine Niederlage einstecken müssen. Ein Richter in Kalifornien weigerte sich, eine gütliche Einigung mit Uber-Fahrern abzusegnen. Dies mit der Begründung, sie sei weder fair noch angemessen. Die Fahrer hatten ursprünglich gefordert, von Uber als Angestellte anerkannt zu werden. Nach zwei Sammelklagen von Fahrern hatte sich Uber bereit erklärt, bis zu 100 Millionen Dollar in einen Entschädigungsfonds einzuzahlen. Dafür sollten die Fahrer ihre Forderungen fallen lassen. Rumänien will die Überwachung an der Grenze zum Nachbarland Serbien verstärken, mit dem Ziel, die illegale Einreise von Flüchtlingen zu unterbinden. Der Grenzschutz solle personell verstärkt und mit Spürhunden, Wärmebildkameras und einem Helikopter ausgerüstet werden, teilt das Innenministerium in Bukarest mit. Rumänien gehört bisher nicht zur Hauptroute von Flüchtlingen aus den nahöstlichen Konfliktgebieten Richtung Westeuropa. In letzter Zeit haben aber mehrere Flüchtlingsgruppen versucht, von Serbien aus einzureisen. Mehr als 650 Kinder seien in Südsudan seit Anfang Jahr für bewaffnete Kämpfe rekrutiert worden. Das berichtet das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF. Es sei zu befürchten, dass die Rekrutierung von Kindern weiter zunehme, sagte die stellvertretende UNICEF-Direktorin. Die illegale Rekrutierung von Kindersoldaten müsse endlich gestoppt werden. UNICEF schätzt, dass seit Beginn des Konflikts in Südsudan vor 3 Jahren bewaffnete Gruppen bis zu 16.000 Kinder als Soldaten rekrutiert haben. Im Juli brachen in Südsudan erneut Kämpfe zwischen den Truppen von Präsident Salva Kiir und den Anhängern von Riek Machar aus. Im Skigebiet Andermatt-Zedrun, das vom ägyptischen Investor Sami Saviris geplant wird, dürfen 3 weitere Bahnen gebaut werden. Das Bundesamt für Verkehr hat die Bewilligung für eine Gondelbahn sowie für 2 Sessellifte erteilt. Damit verlaufe der Zusammenschluss und die Sanierung der Skigebiete Andermatt und Zedrun nach Plan, heißt es in einer Mitteilung. Die Bauarbeiten für die neue Skiarena begannen 2015. In der ersten Ausbauetappe sollen 10 Projekte realisiert und bis gegen 130 Millionen Franken investiert werden. Im Kanton Bern soll die sogenannte Täteransprache gesetzlich verankert werden. Das teilt der Regierungsrat mit. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es sinnvoll sei, wenn der Regierungsstatthalter nach häuslicher Gewalt die Täter zum Gespräch einlade, heißt es in einer Mitteilung. Wenn nötig, soll es den Statthaltern künftig auch möglich sein, diese Leute polizeilich vorführen zu lassen. Im vergangenen Jahr musste die Berner Kantonspolizei fast 1000 Mal wegen häuslicher Gewalt intervenieren. Danach kam es zu gut 220 Täteransprachen. Das Wetter. Am Nachmittag scheint trotz Wolkenfeldern vielerorts die Sonne, bei rund 25 Grad. Morgen ist es meist bewölkt und zeitweise nass. Besonders am Nachmittag fällt teils auch kräftiger Regen. Dies bei 19 bis 23 Grad.
Im VW-Werk in Emden steht die Produktion für das Modell Passat still. Der Grund: Krach mit zwei Bauteilzulieferern. Die Folge: Kurzarbeit und Lieferengpässe. Der Streit zeigt exemplarisch, wie abhängig die Autokonzerne von ihren Zulieferern sind. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Was zum Streit geführt hat zwischen VW und den beiden Zulieferbetrieben, ist bislang nicht klar. Die Rede ist von offenen Rechnungen. Jedenfalls sind es keine technischen Probleme. Ungewöhnlich ist, mit welcher Heftigkeit der Streit ausgetragen wird. VW hat heute angekündigt, alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen zu wollen und im Notfall gar mit der Polizei bei den Zulieferbetrieben vorbeizugehen und die Bauteile abzuholen. Diese weigern sich, die nötigen Elemente auszuliefern. Der Fall ist beispielhaft, wie Hans-Gerhard Seba, Professor für Automobilwirtschaft in Wolfsburg, gegenüber des Norddeutschen Rundfunks sagte.
Die Hersteller sind regelrecht abhängig von den Automobilzulieferern. Sicher wird auch immer hart verhandelt, beispielsweise um Preise.
Im aktuellen Fall geht es um einen Zulieferer, der Sitzbezüge herstellt. Der andere produziert Getriebeteile. Und gerade diese Getriebeteile sind zentral. Sie gehören zum Herzen eines Autos. Dass VW vorläufig die Autos nicht weiter zusammenbauen kann, hat auch damit zu tun, wie Autos heute produziert werden, erklärt der Autoingenieur Marcel Strupp. Er arbeitet sowohl für Autokonzerne wie auch für Zulieferbetriebe.
Die Bauteile werden angeliefert und direkt fast verbaut. Also das heißt, wenn eine Lieferung nicht kommt, sind da ein paar Stunden, vielleicht Tage, wo man da Luft hat.
Im Gegensatz zu früher, als die Hersteller eigene Lager hatten und sich dort bedienen konnten, wenn es zu Lieferengpässen kam. Zwar würden die Autokonzerne in der Regel mit verschiedenen Zulieferbetrieben zusammenarbeiten, um das Risiko von Lieferengpässen zu umgehen. Doch das sei nicht immer so einfach, so Marcel Strupp, vor allem wenn es um komplexe Komponenten geht. Verschärft wird die Situation auch deshalb, weil es Getriebeteile sind für den Golf, das meistverkaufte Auto in Deutschland. Olaf Lies, Wirtschaftsminister von Niedersachsen und Verwaltungsrat von VW, hofft deshalb auf eine baldige Lösung des Streitfalls.
Ich appelliere dringend an alle Beteiligten, möglichst zügig eine Lösung herbeizuführen, damit die Produktion fortgesetzt und die Beschäftigten an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können.
Im VW-Werk in Emden steht die Produktion des Passat-Modells bereits still. Und sollte der Streit nicht beigelegt werden können, müsste VW auch sein Hauptwerk in Wolfsburg teilweise stilllegen. In Wolfsburg ist die grösste Autofabrik der Welt und dort wird auch der Golf hergestellt. Insgesamt verlassen über 800'000 VW-Modelle pro Jahr die Fertigungshallen.
Für 39 Uhr Rendezvous am Mittag. So geht es bei uns weiter. Trotz Willkürregime, die Schweiz nimmt praktisch keine Asylsuchende aus Gambia auf.
Wir können einfach sagen, dass die Leute, die hier in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben, in der Regel junge Männer sind, die oft wirtschaftliche Gründe für ihr Gesuch geltend machen.
Und das sei kein Asylgrund, so die Sprecherin vom Staatssekretariat für Migration im Rendezvous-Gespräch. Dann, fast wäre es im Mai 1967 zu einem Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion gekommen, hätten Astrophysiker nicht in letzter Sekunde die Notbremse gezogen. Und eigentlich wäre eine Olympiamedaille gefundenes Fressen für jeden Sponsor. Doch den Sportlerinnen und Sportlern ist es verboten, damit zu werben. Willkürherrschaft und Perspektivlosigkeit führen dazu, dass immer mehr Menschen das kleine westafrikanische Gambia verlassen. Anfangs Woche hat uns ein Afrika-Experte die Situation geschildert und erklärt, warum auch immer mehr Flüchtlinge aus Gambia Asyl in der Schweiz suchen. Die Chance, dass sie bei uns aufgenommen werden, ist aber praktisch bei null. Das zeigt die Statistik. Ich habe Lea Wertheimer vom Staatssekretariat für Migration gefragt, gelten Flüchtlinge aus Gambia grundsätzlich eher als Wirtschaftsflüchtlinge?
Grundsätzlich muss man den großen Rahmen ein bisschen sehen. Der Anteil an Asylgesuchen von Gambien in der Schweiz ist relativ klein. Wir hatten bis Ende Juli etwa 16.700 Gesuche, davon kamen nur 800 von Gambien. Und der Punkt ist, dass wir kein pauschales Urteil fällen können. Also wir können nicht sagen, aus diesem Land werden alle aufgenommen, sondern Asylgesuche werden immer ganz sorgfältig in einem Einzelfall geprüft. Also wir können nicht sagen, es ist niemand politisch verfolgt in Gambia. Wir können einfach sagen, dass die Leute, die hier in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben, in der Regel junge Männer sind, die oft wirtschaftliche Gründe für ihr Gesuch geltend machen. Und gemäß Asylgesetz ist es halt so, dass ein wirtschaftlicher Grund nicht zu einem Asyl in der Schweiz führen kann.
In Gambia ist laut Afrika-Experten eine Willkürherrschaft an der Macht. Wo liegt denn in der politischen Einschätzung der Unterschied zum Beispiel zu Eritrea? Die Wahrscheinlichkeit für Eritreer in der Schweiz Asyl zu bekommen ist ja viel größer.
Genau, auch in Eritrea erhalten nicht alle Personen Asyl, sondern teilweise eben auch nur eine vorläufige Aufnahme. Im Gegensatz zu Gambia ist aber die Repression auf die eritreische Bevölkerung flächendeckend, gerade durch den Nationaldienst. In Gambia hingegen ist es eher so, dass jemand sich oppositionell betätigen muss, um wirklich dann verfolgt zu sein und dieser Willkür eben ausgesetzt zu sein. Und da liegt eigentlich der Unterschied zwischen Eritrea und den meisten anderen Staaten eben mit Willkürherrschaft oder Diktatoren.
Asylgesuche von Flüchtlingen aus Gambia werden nach dem sogenannten Fast-Track-Verfahren abgewickelt. Was genau bedeutet das?
Fast-Track ist, wie der Name es schon sagt, grundsätzlich ein schnelles Verfahren. Unser Ziel ist generell in der Schweiz, die Asylverfahren so rasch und fair wie möglich durchzuführen. Seit 2012 haben wir Schnellverfahren für bestimmte Länder eingeführt. Da gibt es einerseits das 48-Stunden-Verfahren für den Westbalkan beispielsweise, wo die Menschen eben innerhalb 48 Arbeitsstunden einen Entscheid haben und die Schweiz dann möglichst auch gleich wieder verlassen. Beim Fast-Track-Verfahren ist es so, das betrifft Länder aus dem Maghreb beispielsweise oder Westafrika. Und dort ist die Papierbeschaffung und die Rückführung etwas komplexer. Darum sind es etwas mehr als 48 Stunden, aber es sind Verfahren, die deutlich schneller sind als herkömmliche Asylverfahren. Das senkt auch ganz klar die Attraktivität der Schweiz für Personen aus diesen Ländern. Seit der Einführung dieser Schnellverfahren vermerken wir einen deutlichen Rückgang von Asylgesuchen aus den betroffenen Ländern.
Aber im Fall von Gambia nimmt ja die Zahl der Gesuche markant zu. Dort scheint es also nicht zu funktionieren.
Sie nimmt zwar zu, aber in absoluten Zahlen gesehen eben nicht stark. Also wie gesagt, wir hatten 16.700 Fälle das ganze Jahr bis Ende Juli und eben 800 davon aus Gambia. Das ist immer noch ein sehr kleiner Anteil.
Wie gut funktioniert die Ausschaffung gambischer Flüchtlinge? Die Schweiz hat ja mit Gambia kein Rücknahmeabkommen.
Das ist korrekt. Wir haben kein Rücknahmeabkommen mit Gambia. Wichtig ist aber zu sagen, dass ein Rückübernahmeabkommen nicht nötig ist, um eben Leute zurück in ihr Heimatland zu schicken. Wir haben verschiedene Länder ohne Rückübernahmeabkommen, wo die Zusammenarbeit im Bereich der Rückkehr sehr gut funktioniert und Gambia gehört hier dazu. Wir haben keine Probleme, die Menschen zurück in ihr Heimatland zu schicken und einen engen Kontakt mit den lokalen Behörden in diesen Fragen.
Sagt Lea Wertheimer, Sprecherin vom Staatssekretariat für Migration. Es war die größte Städtepleite in der Geschichte der USA. Detroit musste vor 3 Jahren Konkurs anmelden. Die Stadt war in einem desolaten Zustand, das Stadtbild geprägt von Kriminalität und Drogen. Inzwischen hat Detroit 7 Milliarden Dollar Schulden beglichen und versprüht eine gehörige Portion Optimismus, was die Zukunft angeht. USA-Korrespondent Bert Soltermann hat sich ein Bild gemacht.
Mittagszeit in Detroits Innenstadt. Bäume, Brunnen, ein künstlicher Sandstrand mitten in den Wolkenkratzern. Ein Mann sitzt im Anzug und mit Krawatte auf einer Parkbank.
I work in the Penobscot building, which is just back there.
Ich arbeite in diesem Gebäude dort drüben als Buchhalter, sagt er. Und wenn das Wetter so schön ist wie heute, dann komme ich mit meinen Arbeitskollegen in diesen Park und wir essen unsere belegten Brote hier. Die Innenstadt hat sich in den letzten 4 Jahren stark gewandelt. Neue Firmen haben sich niedergelassen, neue Restaurants öffnen fast täglich. Es wird investiert, gebaut und renoviert. Ein Hypothekenfinanzier hat seinen Hauptsitz und 11.000 Arbeitsplätze in die Innenstadt von Detroit verlegt. Weitere Unternehmen sind gefolgt. Das hat Leben in diese Gegend gebracht und neue Probleme, wie eine Passantin erklärt. Die Mieten steigen.
Too high, I can't afford it right now. I looked at one place, it's averaging $1,100 and up for a condo.
Eine Wohnung für $1,100 pro Monat, das kann ich mir nicht leisten, jammert sie. Detroits Innenstadt hat sich von einer Geisterstadt in ein pulsierendes Zentrum verwandelt. Doch die Innenstadt ist vergleichsweise klein. Deutlich größer sind die Neighborhoods, wie die Einheimischen das Gebiet zwischen der Innenstadt und den reichen Vororten von Detroit nennen. Und in diesen Neighborhoods dominiert nach wie vor die Tristesse. Lawrence und zwei Arbeitskollegen zerlegen ein verlassenes Haus. Vorsicht, man müsse aufpassen, was man in diesem baufälligen Gebäude anfasse, warnt der Afroamerikaner mit dem Baustellenhut. Der ehemalige Langzeitarbeitslose arbeitet für eine Organisation, die noch brauchbares Holz und Baumaterial in verlassenen Häusern abbaut und weiterverkauft.
Well, we must be experienced. We've been trained to do this and stuff. It's pretty easy for me, you know. Pretty good. I like it.
Er schätze seine Arbeit, sagt Lawrence. 80.000 Häuser standen in Krisenzeiten leer, Orte für Drogenhandel und Kriminalität. Seit dem Ende des Konkurses macht die Stadtregierung vorwärts und reißt die leeren Häuser ab. Bereits ist rund die Hälfte verschwunden. Auch die Straßenbeleuchtung funktioniert wieder und der Abfall wird eingesammelt. Reverend Charles Williams von der King Solomon Baptist Church ist dennoch unzufrieden. Er wirft der Stadtregierung vor, sie bemühe sich zu sehr um die Investoren in der Innenstadt und nicht um die Menschen in den heruntergekommenen Neighborhood-Quartieren.
And these are people who, when you think about it, these are people who
Diese Leute haben 20, 30 Jahre lang hart gearbeitet. Vielen von ihnen wurde die Pension wegen des Konkurses gekürzt. Einige müssen deswegen wieder arbeiten. Sie haben ein Haus, das keinen Wert mehr hat und können oder wollen nicht weg, auch wenn alles rund um sie zerfällt.
Das ist wahrscheinlich die ökonomische Weg für sie, hier in Detroit.
Tatsächlich fehlt hier eine städtische Infrastruktur. Zwischen einzelnen Einfamilienhäusern hat es große, weite Rasenflächen, einst bebaut, als Detroit in den 1950ern fast 2 Millionen Einwohner zählte. Doch diese Blütezeit ist längstens vorbei. Die Autoindustrie hat rationalisiert und Stellen ins Ausland verlagert. Die Immobilienkrise 2007 hat alles noch verschlimmert. Die Bevölkerung ist auf 600.000 geschrumpft. Viel zu klein, um das ursprüngliche Stadtgebiet zu bevölkern. Robin Boyle, Professor für Stadtentwicklung an der Wayne State Universität, mahnt Geduld an. Ein jahrzehntelanger Niedergang lasse sich nicht in ein paar Jahren rückgängig machen.
There will be improvements where there is opportunity and where the private sector sees opportunity.
Die Privatwirtschaft wird investieren, wo es sich lohnt. Bereits jetzt sieht man in den Neighborhoods ein paar Gegenden, wo Geschäfte eröffnet werden, kleine Zentren in der Ödnis. Doch das braucht Zeit. Was wir sicher nicht mehr sehen werden, ist, dass die mehr oder weniger leere Fläche von 360 Quadratkilometern wieder vollständig bewohnt sein wird. Diese Zeiten sind vorbei.
It will never come back to being a filled out city in the sense of having 1.8 million people. That would be fanciful.
360 Quadratkilometer, das ist rund 10-mal die Fläche des Kantons Basel-Stadt. Professor Boyle fordert, dass sich auch die reichen und mehrheitlich weißen Vorortsgemeinden finanziell stärker engagieren und mit Detroit enger zusammenarbeiten. Beim Wasser und den Museen tun sie es bereits. Wenn die Stimmbürger im Herbst einverstanden sind, soll neu ein zusammenhängendes Bus- und Tramsystem entstehen, das das Zentrum und die Neighborhoods mit den Vororten verbindet und auch ärmeren Menschen ermöglicht, zu Arbeitsplätzen zu gelangen. In der Innenstadt sitzt ein Mann mit einer Posaune auf einer Mauer. Neben Autos hat auch die Soul-Musik Detroit geprägt. Und so soll es in der Motown-Stadt auch künftig sein, findet er.
Because music in the air is like a fairy tale. It's true. Unlike a fairy tale, it's real.
Musik sei wie ein Märchen, ein wahres Märchen. Dann spielt er ein Stück der Temptations, einer Formation aus Detroit, die zur Blütezeit der Stadt für Furore gesorgt hat.
Beat Soltermann über das Wiedererwachen von Detroit. Neun Minuten vor eins. Ganzseitige Inserate mit strahlenden Sportlern um den Hals, die gewonnene Medaille. Was nach vielen großen Sportanlässen gang und gäbe ist, wird es nach den Olympischen Spielen nicht geben. Denn weder Kunstturnerin Julia Steingruber mit ihrer Bronzemedaille noch die Leichtgewichtsruder mit ihrem Gold dürfen damit werben. Strenge Richtlinien des Olympischen Komitees verbieten solche Auftritte. Susan Giger berichtet.
Die Ruderer müssen für die Olympischen Spiele bei ihrem Boot die Werbung des Sponsors abmontieren. Kunstturnerin Julia Steingruber muss das Logo ihres Sponsors auf der Trainerjacke abnehmen. Nur die Sponsoren der Olympischen Spiele dürfen sich in Szene setzen, so die Vorschriften des IOC, die für Rio 2016 verschärft wurden. Für die Vermarkter der Athleten bedeutet das, die Sponsoren jeweils entsprechend zu informieren. Zum Beispiel Matthias Berger von Sports Emotion.
Sie bekommen ein Schreiben jeweils, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, dass man mit Ringen oder Namen von Rio oder Olympiade oder was auch immer dann Werbung betreibt. Das ist untersagt.
Und weil die sozialen Medien immer mehr an Bedeutung gewinnen, wurden die Regeln präzisiert. Für die Dauer der Olympischen Spiele sowie 4 Wochen vorher und 4 Wochen nachher dürfen nicht-olympische Sponsoren keine Nachricht verfassen, in der Begriffe wie Olympische Spiele, Sommer, Rio, 2016, Gold, Silber, Bronze, Medaille, Podest oder Sieg vorkommen. Dass die lukrative Plattform nicht genutzt werden dürfe, schade vor allem Sportarten wie Schießen, Synchronschwimmen oder Ringen. Für Hans-Willi Brockes vom ESB-Marketing-Netzwerk kein gutes Zeichen.
Da kann man jetzt sehr schön sehen, wie sich immer weiter der Spagat zwischen den Sportarten auseinander bewegt. Und Olympia ist aus meiner Sicht da inzwischen auch etwas, sorgt noch dafür, dass der finanzielle Graben zwischen den Sportarten noch steigt.
Im Fußball, Tennis oder Golf fließe schon so viel Geld, da spiele der Auftritt an Olympischen Spielen keine Rolle. Und es gibt kein Durchkommen, die Kontrollen des IOC funktionieren. Matthias Berger, der auch Julia Steingruber vermarktet.
Gemerkt wird es meistens, weil das ziemlich stark gescreent wird, sei das im Online-Bereich, im TV-Bereich oder im Print-Bereich, aber auch vor Ort mit Plakaten und so. Also das kommt fast immer raus.
So habe vor 4 Jahren, bei London 2012, ein regionales Unternehmen ein Plakat mit dem Bild seiner gesponserten Athletin aufgehängt. Das sei vom Internationalen Olympischen Komitee sofort beanstandet worden. Als Sponsor müsse man diese Richtlinien schlicht akzeptieren, sagt Berger und betont,
eine Partnerschaft ist nie auf einen Höhepunkt ausgerichtet, sondern ein Gesicht, ein Name wird während einer längeren Periode genutzt in der Kommunikation und nur so wirkt das. Alles andere ist schade um das Geld.
Wichtig sei, dass die Sportart überhaupt olympisch sei und der Athlet Sympathien gewinnen könne. Dann profitiere der Sponsor bei jedem späteren Auftritt der Sportlerin, argumentiert der Vermarkter. Dass das IOC die Regeln, welche die Sportler eher behindern als fördern, künftig aufweicht, davon ist nicht auszugehen. Es gibt auch keine Lobby dagegen. Die Verbände sind zu abhängig.
Susanne Giger. Um eins gleich mehr zu den Olympischen Spielen. Gast im Tagesgespräch ist dann Swiss Olympic-Direktor Roger Schneck. Die Kuba-Krise im Oktober 1962 hat sich ins globale Gedächtnis eingebrannt. In diesen 2 Wochen schrammte die Welt haarscharf am Atomkrieg vorbei.
Weniger bekannt ist, dass es im Kalten Krieg einen weiteren Moment gab, in dem es fast zur Katastrophe gekommen wäre, im Mai 1967. Eine US-Forscherin hat diesen Beinahe-Atomkrieg untersucht und Überraschendes herausgefunden. Nicht Generäle oder Parteifunktionäre waren schuld, sondern die Sonne. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler erzählt die ganze Geschichte.
23. Mai 1967, Raketenfrühwarnstation des US-Militärs in Alaska. Außergewöhnlich starke Radiosignale treffen auf den Radar und machen ihn blind. Dasselbe passiert in anderen Stationen.
The people operating the system believe that the jamming was an intentional act of the Soviet Union.
Das Personal glaubt, die Sowjetunion störe den Radar und habe den Atomkrieg begonnen. US-Atombomber rollen auf die Startbahn. Dann der Befehl, Abbruch, kein Start.
We had very strong sunspots and
an diesem Tag hatte die Sonne große Flecken, erzählt die amerikanische Physikerin Dolores Knipp. In diesem Zustand sendet die Sonne starke Radiosignale aus, an diesem Tag stärker als alles, was je gemessen wurde.
That radio emission within the time of light travel, so 8 minutes, made it to Earth.
Nach 8 Minuten traf die Strahlung des Sonnensturms auf die Antennen und machte sie komplett blind. Wären die Atombomber gestartet, hätten die Sowjets dies bemerkt und ebenso gehandelt. Das gebot die Logik der Abschreckung. Weil der Sonnensturm auch den Funkverkehr störte, hätten die Kommandostellen ihre Jets nicht zurückrufen können. Die Vernichtungsspirale wäre kaum mehr aufzuhalten gewesen, sagt Dolores Knipp von der University of Colorado, die den Vorfall erforscht und nun veröffentlicht hat. Den Start verhindert haben Astrophysiker. Sie überzeugten die Einsatzleiter in letzter Minute davon, dass ein Sonnensturm hinter der vermeintlichen Attacke steckte. Die Physiker waren erst kurz zuvor eingestellt worden, um das Weltraumwetter vorherzusagen. Dies, weil die Generäle erkannt hatten, dass die Radartechnik anfällig war für die Strahlung aus dem All. Hätte die Sonne aber nur ein Jahr zuvor derart gewütet, sagt Dolores Knipp, wäre die Einsatzleitung getäuscht worden, hätte das Verhängnis seinen Lauf genommen.
We did have that level of preparation, but just barely.
Der Historiker Patrick Kilian von der Universität Zürich untersucht die Geschichte des Kalten Kriegs. Er hält die Darstellung des Fast-Weltuntergangs vom Mai 1967 für plausibel, denn die Frühwarntechnik sei enorm störanfällig gewesen.
Als das Radarsystem zum ersten Mal testweise im Oktober 1960 in Betrieb genommen wurde, ist direkt am 5. Oktober ein Störungssignal gemeldet worden, das die amerikanischen Streitkräfte mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit als sowjetischen Angriff interpretiert hatten, das sich aber nach wenigen Minuten dann als der aufgehende Mond dargestellt hat.
Den Generälen und ihren Forschern war damals schon bewusst, wie fragil die Technik der gegenseitigen Überwachung war. Aber die Öffentlichkeit erfuhr nichts davon.
Dieses Spannungsverhältnis zwischen konstanter Wachsamkeit, die sich immer am Rande zur Paranoia bewegt hat, und das in Kombination mit einer absolut störungsanfälligen Technologie, die bereits Anfang der 1950er Jahre die Konstrukteure dieser Technik dazu veranlasst hat, von einer Krise der Systemverlässlichkeit zu sprechen. Ich glaube, das ist für den Kalten Krieg ein kaum zu unterschätzendes Moment.
Der Kalte Krieg ist vorbei. Die Konflikte sind geblieben und, sagt Historiker Kilian, auch die Abhängigkeit des Militärs von der Technik mit all ihren Fehlern. Auch die Physikerin Knipp ist sich dieser ambivalenten Rolle der Wissenschaft bewusst und deshalb habe sie den Vorfall vom Mai 1967 recherchiert, weil sie zeigen wolle, wie wichtig die Forschung trotzdem sei.
We can learn from history and I wanted the public to know that it's very important to continue.
Ihre Botschaft könnte angekommen sein. Nach dem Interview musste Knipp an ein Treffen mit dem US-Militär, in dem über die Erforschung der Strahlung aus dem All diskutiert werden sollte. Denn trotz täglicher Weltraumwetterberichte noch gibt es in dieser Disziplin viele offene Fragen.
Der Bericht von Thomas Häusler. In einer Minute ist es eins. Kurz vor Schluss der Olympischen Spiele steht die Schweiz mit einem genügend da. Wo der Schweizer Spitzensport mehr Schub bräuchte, besprechen wir gleich mit Roger Schneck, dem Direktor von Swiss Olympique, im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4 nach den Schlagzeilen, heute mit Thomas Fuchs.
In Deutschland hat der VW-Konzern angekündigt, vor Gericht gegen zwei Unternehmen vorzugehen, die wegen eines Streits ihre Lieferungen verweigern. Laut VW musste deshalb bereits für 7.500 Angestellte Kurzarbeit eingeführt werden. In der Türkei wird das erwartete Wirtschaftswachstum von 4.5% dieses Jahr nicht erreicht, sagt die Regierung. Nach dem gescheiterten Putsch ist der Tourismus eingebrochen, dazu kommen Firmenkonkurse und faule Kredite bei Banken. Und in den USA hat der umstrittene Fahrdienstvermittler Uber eine Niederlage einstecken müssen. Ein Richter weigerte sich, eine gütliche Einigung mit Uber-Fahrern abzusegnen. Dies mit der Begründung, sie sei weder fair noch angemessen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.